weil sich in den letzten Jahren was verändert hat. Wir haben einen Wirtschaftsminister, der ganz klar sagt, dass er die soziale Marktwirtschaft zur sogenannten ökologisch-sozialen Marktwirtschaft umdeklarieren möchte. Wenn man dessen Jahreswirtschaftsberichte liest, die eher einem Gruselkabinett gleichen, im Jahreswirtschaftsbericht vor 2 Jahren hat schon drin gestanden, dass quantitatives Wachstum nicht mehr an erster Stelle stehen soll, sondern wir uns stattdessen an sogenannten Glücksindikatoren orientieren sollen. Also das sind einfach alles Sachen, das ist kein Scherz übrigens, ne? Und das sind alles Entwicklungen, wo ich sage, die können einen einfach nicht kalt lassen und das dürfen wir nicht zulassen. Denn all das, was wir hier um uns herum sehen und alles, was wir haben, ist schwer und teuer erarbeitet und erwirtschaftet worden. Und uns geht dieser Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dieses Landes und der sozialen zunehmend verloren.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mittelstandswerk-Podcast. Heute bei uns zu Gast ist Caroline Bosbach. Caroline und ich, wir kennen uns aus gemeinsamer, Verbandsarbeit aus der Mittelstand- und Wirtschaftsvereinigung, sind gemeinsam im Jungen Wirtschaftsrat. Da ist Caroline auch Vorsitzende, Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats. Und ich würde sagen, Caro, stell dich doch gerne mal vor und lass die Leute was von dir erfahren.
Ja, erstmal, lieber Daniel, ganz herzlichen Dank für die Einladung hier zu deinem tollen Podcast. Freue ich mich riesig drüber. Ja, tatsächlich, ein wichtiges Stichwort hast du eben schon gesagt, Junger Wirtschaftsrat. Ich bin Bundesvorsitzende seit 2021. Das ist aber nur ein Ehrenamt, also ich mache das im 100%igen Ehrenamt, das läuft nebenbei. Ich bin Vollzeit in der Energiewirtschaft beschäftigt. Und ja, gut, Politik ist meine Leidenschaft, auch noch neben der Verbandsarbeit. Das heißt, ich bin auch in der CDU aktiv, in der Jungen Union und natürlich auch in der Mittelstandsvereinigung. Ja, und ich glaube, dass diejenigen, die mich nicht aus dem politischen Kontext kennen oder Umfeld, mich aus dem Unterhaltungsfernsehen zumindest kennen oder mal wahrgenommen haben. Ich war vor 2 Jahren noch bei Let's Dance. Da habe ich schon gemerkt, dass mir das nochmal so einen kleinen Schub gegeben hat. War aber schon eine krasse Zeit da, Woche für Woche vor rund 5 Millionen Menschen was zu machen, was man eigentlich gar nicht kann und auch nicht können kann. Aber das war schon prägend und hat auch viel Spaß gemacht. Und vielleicht kennt mich da ein oder andere daher.
Ja, cool. Auf jeden Fall sehr spannend, weil es super vielseitig ist. Also wenn man deinen Namen googelt, man findet ganz viel, was du gemacht hast. Super vielseitig auch. Also ich glaube, wenn eins nicht möglich ist, dann zu sagen, ja, die macht ja immer das, sondern es ist super abwechslungsreich und wie gesagt, sehr interessant. Und weil das so spannend ist, würde mich natürlich interessieren, du bist irgendwann zur Schule gegangen und warst irgendwann fertig und wie war das dann so? Wusstest du genau, was du machst? Hattest du einen Plan, ein bestimmtes Ziel? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Also erstmal zu dem, was du eben gesagt hast. Ja, es ist vielseitig und mir macht das auch sehr viel Freude. Und für mich ergänzt sich das auch tatsächlich, weil ich mir schon auch oftmals die Frage gefallen lassen muss, wie passt es denn zusammen? Zum Beispiel konservative Politik und Unterhaltungsfernsehen. Und ich glaube, dass wir einfach von diesem Schubladendenken ganz dringend weg müssen. Weil was ich auch viel an positivem Feedback schon bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, hey, ich hätte gar nicht gedacht, dass gerade bei euch in der CDU, dass da auch so coole Leute rumspringen. ich sag mal so, das kann uns ja alles nicht schaden. Das wird uns auch alles nicht schaden. Ich bin sehr behütet aufgewachsen. Also ganz klassische Kindheit auf dem Land, im Dorf. Ja. Nächste Bushaltestelle 40 Gehminuten entfernt. Also mir braucht hier keiner was von der Abschaffung des Individualverkehrs zu erzählen. Alles Quatsch. Und bin dann tatsächlich nach dem Abitur, also ich habe dann, mein Vater war 23 Jahre im Deutschen Bundestag, Vollblutpolitiker. Damals ist die Regierung ja dann von Bonn nach Berlin gezogen und für mich als Mädchen vom Land war das eigentlich klar, dass sobald ich mein Abitur in der Tasche habe, ich dann auch in die Hauptstadt ziehen werde, Richtung Osten. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe dann um deine Frage auch zu beantworten, ich wusste nicht direkt, was ich machen soll und habe dann das gemacht, was viele junge Menschen tun. Die studieren dann entweder Jura oder BWL. Ja. Bei mir ist es ein betriebswirtschaftliches Studium mit Kommunikationsschwerpunkt, also Marketing-Schwerpunkt geworden. Nicht, weil ich da wahnsinnig für gebrannt habe, sondern einfach, weil ich mit meinen 19 Jahren nicht wusste, was ich jetzt für den Rest meines Lebens gerne tun möchte. Ja. Und wusste aber schon, dass ich mit einem betriebswirtschaftlichen Studium wahrscheinlich weit kommen werde und vielseitig einsetzbar sein würde. Und das ist auch genauso gewesen. War eine ganz tolle Zeit in Berlin und bin natürlich auch da das erste Mal dort mit der Politik in engeren Kontakt. bekommen. Und das hat mir, der hat so meine Leidenschaft geweckt, kann man sagen. Das ist, wenn man schon früh mitbekommen darf, ist ja auch eine große Ehre und nicht selbstverständlich. Ja. Wie verhandelt wird, wie miteinander kommuniziert wird auf diesem ganz bestimmten, besonderen Parkett.
Ja.
Da macht das natürlich was mit einem und prägt auch sehr intensiv.
Ja, glaube ich. Okay, das heißt, du hast die Frage beantwortet, du hattest keinen Plan, bist gestartet, wusstest, okay, in Richtung Berlin soll es gehen. Kanntest du dann von deinem Vater, wie du gesagt hast, Vollblutpolitiker? Ich habe mich, das als kleine Anekdote, ich habe mich mit einem Unternehmer, der demnächst auch bei uns im Podcast sein wird, unterhalten. Habe gesagt, ja, und nächste Woche machen wir es mit Caroline de Buchsberger. Ich gesagt, das finde ich toll, die finde ich klasse. Und sagte dann, und der Vater, das war ja einer der letzten Vollblutpolitiker, hat das auch gesagt, sagte, das ist so ein richtiges Original. Ja,
ich gesagt, ja, wer dann, ist denn jemand, der in deinen Podcast kommt nächste Woche?
Das ist Robert Bagno, wird das sein. Wirst du, glaube ich, nicht kennen, kommt hier aus der Region, hat auch ein ganz, ganz spannendes Unternehmen. Ich fand einfach diesen. Ja,
schickst du mir, wenn er fertig ist.
Das mache ich auf jeden Fall. Das mache ich gerne. Du hast gerade schon ein bisschen gesagt, wie dann tatsächlicher Werdegang war. Das heißt, du hast dann studiert, zu Ende studiert. Bist dann in die Beratung gegangen, wenn ich das richtig habe, aber erzähl das gerne selber, dann mache ich nämlich keinen Fehler.
Fast richtig. Ich habe danach erstmal ein Management-Trainee in der freien Wirtschaft gemacht, und zwar bei Aldi Süd. Und das war schon harte Schule. Also ich sage mal, alles, was ich nach Aldi gemacht habe, war Kindergeburtstag.
Ja, okay.
Vor allem auch von der körperlichen und mentalen Belastung her. Das war schon sehr intensive Zeit, und habe danach, als ich fertig war, gesagt, war für mich relativ schnell klar, dass ich das nicht weitermachen oder für immer machen möchte, das mir auf jeden Fall sehr gut getan hat, und bin dann in die Kommunikationsberatung gewechselt, also in eine Kommunikationsagentur in der Nähe von Frankfurt, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte back to the roots, also das, was ich auch studiert habe und wo ich meinen Master drin gemacht habe, da möchte ich gerne auch langfristig beruflich tätig sein. Und habe nebenbei noch an der Cologne Business School doziert, also auch hier Stichwort Vielseitigkeit, gerne mal mit Sachen parallel gemacht, damit es auch bloß nicht langweilig wird. Und bin dann eigentlich so peu à peu in die Politik gestolpert. Das war jetzt mitnichten so, dass ich damals gesagt habe, möchte später in die Politik gehen. Das ist auch, glaube ich, als Kind, was aus einem hochgradig politischen Haushalt kommt, was ganz Normales, weil man auch sehr viel, die weniger schönen Seiten sieht, die sehr anstrengenden und kräftezehrenden Seiten, und man auch sieht, wie wenig Zeit für Privatleben und für die Familie ist. Deswegen habe ich da mal tunlichst Abstand von gehalten. Aber irgendwann kommt man dann, gerade wenn diese Faszination auch schon mal vom Grundsatz her da ist, was ich ja eben schon ganz ehrlich zugegeben habe, und dann einfach die Zeiten sind, haben sich geändert. Ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, als ich jung war, da konnte man ja auch noch unpolitisch sein. Das geht heutzutage gar nicht mehr. Es ist ja alles wird direkt politisiert oder Kontext gerückt. Dein Konsum, die Frage des Verkehrsmittels, einfach alles. Ja, und ich kenne keinen Menschen mehr, der zu der aktuellen Situation nicht irgendeine Meinung hat. Und das behaupte ich, ist vor 15 Jahren einfach noch anders gewesen. Ja, und dann habe ich zu dieser Zeit in Hessen gelebt. Das war 2018 im Rahmen des Landtagswahlkampfes, bin ich dann so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich bin lange schon freiberufliche Moderatorin auch das mache ich nebenbei.
Ja.
Und hatte dann damals im Sommer des Landtagswahlkampfes 2018, hatte ich einen Anruf auf dem Telefon, eine ganz sonoren Stimme am anderen Ende. Das war damals Volker Bouffier. Sagt, Frau Bosbach, was haben Sie denn diesen Sommer vor?
Ja.
Da habe ich gesagt, warten Sie mal ab, gleich habe ich was vor. Und so ist es auch gewesen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich Lust hätte, seine Wahlkampfveranstaltungen zu moderieren. Also wir haben so eine Tour durch Hessen gemacht.
Ja.
Und da habe ich sofort Ja gesagt, da musste ich gar nicht groß überlegen, da hatte ich richtig Lust zu. Und ja, das Ganze war auch erfolgreich. CDU hat gut abgeschnitten, bestimmt wegen meines Zutuns.
Mit Sicherheit, ja.
Und habe danach gesagt, komm, was soll's, wag den Sprung ins kalte Wasser, in die freie Wirtschaft, kannst du immer noch zurück. Spoiler vorweg, habe ich dann auch getan, irgendwann wieder. Aber das ist schon, also an dieser Schnittstelle zu arbeiten zwischen Politik und Wirtschaft und auch Medien, wie ich es da tue, macht mir schon sehr viel Freude.
Kann ich nachvollziehen. Du hast gerade gesagt, du bist ja aus einem hochpolitischen Haushalt. Du hast auch die nicht so schönen Seiten mitbekommen. Also ich bin ja auch politisch aktiv und kriege natürlich vom einen oder anderen viel mit. Und für mich sage ich, ist das immer relativ klar, ich will auf keinen Fall oder würde auf keinen Fall, man muss ja auch noch gewählt werden, aber würde auf keinen Fall Berufspolitiker werden wollen, eben weil das so ist. Also alle schimpfen immer schnell. Es ist so ein bisschen wie beim Fußball, 80 Millionen haben eine Ahnung, aber keiner will es wirklich machen, so ein bisschen. Und auch das ist zumindest mein Eindruck. Du hast eben gesagt, man kann nicht mehr nicht politisch sein, das will ich teilen. Vielleicht ist es auch ein Problem, dass man immer überall eine Meinung zu haben muss und ich einfach mal sagen kann, so ist es. Ist das etwas, wo du sagen würdest, dass sich das geprägt hat und wo du auch viel von gelernt hast? Weil, wenn ich mir vorstelle, dein Vater war ja Jahrzehnte im Prinzip im Bundestag. Also es war ja nicht nur eine oder nur zwei Legislaturen, wo du gesagt hast, da habe ich ein Stück weit vielleicht nicht Angst, aber großen Respekt vor. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Wie ich das empfunden habe.
Ja, also das, ne, wo ich klar sagen kann, ich würde es auf keinen Fall machen, weil der Druck unfassbar hoch ist.
Das ist eine ganz spannende Frage. Und die Frage, die du mir jetzt stellst, die stelle ich auch immer ganz vielen jungen Leuten, vor allem auch jungen Frauen, weil mich das selber interessiert, wie sich jemand fühlt. Weil wie ich zur Politik komme, weiß ich ja. Wie vorbelastet und vorgeprägt bin, weiß ich ja auch. Aber ich bin ja alles andere als der Standard. Ne?
Ja, ja.
Das so ein bisschen mit der Muttermilch mitbekommen und mein ganzes Leben lang, ich kenne kein Leben ohne Politik.
Ja, ja, okay. Ja.
Ich spiele diese Frage, deswegen bei mir ist wahrscheinlich noch naheliegend, wie ich, ne, warum ich das tue, was ich tue. Aber ich frage mich oft, wie sich junge Menschen heutzutage motiviert bekommen, die vielleicht auch nicht das in Gänze einschätzen können, was da auf sie zukommt. Und die dann nach der ersten Zeit, wenn die rosa-rote Brille dann weg ist, ganz überrascht sind, wie langwierig und hart Prozesse sind, dass es nicht reicht, einfach nur eine Meinung zu haben. Ja, also jetzt mal hier zu meinem Ortsverband und sag denen jetzt mal allen, wie jetzt die große Politik zu laufen hat. Und dann wundern die sich erstmal, dass sie 5 Jahre Flyer verteilen, Plakate kleben und zum Stammtisch kommen müssen jeden Dienstag, bis die überhaupt mal ernst genommen und angehört werden.
Ja.
Ich finde, das ist was, wo wir auch ganz dringend ran müssen, weil die Zeiten haben sich verändert. Wir sind viel dynamischer, digitaler, flexibler. Das ganze Leben ist viel schnelllebiger, deutlich schnelllebiger als noch vor wenigen Jahren. Und das ist einfach etwas, wo wir uns meines Erachtens anpassen müssen. Also auch in der Politik, um jungen Leuten eben das Gefühl zu geben, ihr könnt auch direkt was machen, ihr könnt direkt einsteigen, ihr könnt was dazu beitragen und müsst jetzt nicht jahrelang warten, bis ihr erstmal gehört werdet, weil genau das, was ich immer zurückgespielt bekomme. Also ja. Ich nehme Freunde und Bekannte mit und sage, guckt euch das doch mal an, kommt mal mit zur CDU-Veranstaltung oder mal mit in zum Ortsverband oder was auch immer. Und ganz viele kommen halt einmal und dann halt nie wieder. Also sie sagen, okay, so habe ich mir das jetzt auch nicht, ich habe es mir jetzt nicht besonders romantisch vorgestellt, aber so jetzt auch wiederum nicht. Und ich glaube, da müssen wir dringend dran. Der Altersdurchschnitt der Bevölkerung liegt bei 43 Jahren, der in der CDU bei 67. Ja. Und das ist natürlich schon ein krasser Gap, ne? Und das liegt in erster Linie daran, dass das, was oben leider, ne, also von oben nach oben ausscheidet, nicht mehr von unten nachkommt. Ja. Das ist das große Problem. Und auch die Frage, vor der wir jeden Tag stellen, wie können wir junge Menschen überhaupt noch für die Politik begeistern? Überhaupt für irgendeine demokratische Partei?
Ja, genau. Oder ich würde noch weitergehen, es geht nicht nur Politik, sondern auch für gesellschaftliches Ehrenamt, so möchte ich es mal nennen. Ne? Also das Problem ist ja kein Problem der Politik. Also wenn ich überlege, wenn ich mit Sportvereinen rede oder mit Vereinen grundsätzlich, die haben alle, außer hier unsere Kegelvereine auf dem Dorf, aber sonst haben alle das gleiche Problem. Die finden keinen Nachwuchs, ne? Und auch keine Leute, die engagiert sind.
Das hast du völlig recht, aber es ist schon so, dass wir haben in Deutschland 30 Millionen Ehrenamtler. Also 30 Millionen ehrenamtlich Aktive und das muss man natürlich auch mal zur Kenntnis nehmen. Das ist richtig Holz, das ist eine ganze, so ordentliche Hausnummer. Und ohne diese Ehrenamtler würde in diesem Land gar nichts funktionieren.
100%, ja, das ist wahr. Jetzt, um die Vielseitigkeit abzurunden, du hast eben schon selber gesagt, Unterhaltungsfernsehen, Let's Dance. Also ich sag's mal aus meiner Brille, vor Let's Dance warst du wahrscheinlich bundesweit noch gar nicht so bekannt. Also ich weiß, dass du schon in Talkshows gewesen bist etc. Aber wie kommt man denn zu Let's Dance? Also wie darf ich mir das vorstellen? Ruft da der Senderchef an und sagt, hören Sie mal, Frau Bosbach, haben Sie Bock ein bisschen zu tanzen? Oder wie läuft sowas?
Das wüsste ich auch gerne. Also tatsächlich hat das mein damaliges Management mit RTL irgendwie ausgeklügelt. Ich glaube, sie brauchten auch mal so einen komplett seriösen Part in der Sendung, der nicht diesem typischen Bühnenklischee entspricht. Wenn ich mir anschaue, wer mit mir in dem Cast gewesen ist, wir hatten Sänger drin, wir hatten Schauspieler drin und Leute einfach mit viel Bühnen- und Showerfahrung. Und ich glaube, es ist auch für die Zuschauer und auch für so einen Cast einfach, um so eine gute Mischung herzustellen, auch ganz cool, jemanden zu haben, der ja so ein bisschen mehr, sag ich mal, aus dem normalen Leben kommt. Ich war ja die Einzige, die nebenbei noch während der Sendung in einer Vollzeitbeschäftigung tätig gewesen ist. Das wussten ja auch die wenigsten. Das heißt, wenn wir vom Training gekommen sind, dann ging es für die meisten direkt an die Bar oder ins Bett. Für mich ging es an den Schreibtisch.
Und Training heißt, ist es also so, wie ich, wenn ich Let's Dance gucke, denke ich mal, die machen 8 Stunden, tanzen ja. Ja, okay, ja.
Also das war unfassbar hart. Ich habe es auch selber. Du kannst dich auf so eine Belastung nicht vorbereiten, weil diese 8 bis 9 Stunden, die du jeden Tag trainieren musst, da kannst du dich auch mit dem intensivsten Fitnessprogramm im Vorhinein kaum drauf einstellen. Okay. Weder mental noch körperlich. Das war schon knüppelhart.
Ja.
Ich würde diese Zeit niemals missen und auch niemals wieder eintauschen wollen, weil es war ganz toll, mal eine völlig andere Umgebung zu kommen, mal so ein paar Wochen rausgerissen zu werden, ne, aus seinem gewohnten Umfeld und mal so richtig außerhalb der Komfortzone. Also ich bin sowieso ein Mensch, der sich selten in Komfortzone aufhält, weil ich glaube, dass wir so nicht weiterkommen.
Ja.
Und ich bin auch ein Mensch, der gerne und viel an seine Grenzen geht, auch manchmal drüber.
Ja.
Der auch nicht auf seinen Körper hört. Das sind einfach Dinge, die ich noch lernen muss. Das ist eine Schwäche von mir. Und dann mal zu sagen, wie es permanent an diese Grenze und permanent über diese Grenze hinaus. Ja, ich würde es jedem Menschen empfehlen. Also wenn man irgendwie mal die Chance hat in seinem Leben, das kann ja alles Mögliche sein. Ja, ob das jetzt der berühmte Jakobsweg ist, den man gehen kann oder es ist völlig egal was. Aber mal zu sagen, ich breche jetzt aus meinem Leben, aus meinem Alltag, wie ich ihn gewohnt bin, aus.
Ja. Cool, okay. Also meine nächste Frage gewesen, welche Erfahrung du mitnimmst, aber das hast du ja quasi gerade gesagt. Ne? Also es ist einfach eine tolle, lehrreiche Zeit. Wahrscheinlich mit ein bisschen Abstand hast du auch so ein bisschen das Martyrium vergessen, nehme ich an. Und hätte ich dich eine Woche später gefragt, hättest du vielleicht gesagt, ja, es war schön, aber vielleicht nicht nochmal, wie das dann so oft ist. Ne? Ja. Und du.
Also was ich mitgenommen habe auch noch, und Torben, ich dachte immer, Politik ist die härteste Branche, die es gibt. Und dann habe ich das Showgeschäft kennengelernt.
Ja.
Und wurde eines Besseren belehrt.
Okay. Und kannst du das an einem Grund festmachen? Hast du dann vielleicht sogar eine Anekdote?
Nicht vor laufender Kamera.
Okay.
Mach mal abends beim Bier oder so.
Okay. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ganz charmant. Genau. Ich kann total gut nachvollziehen, wie du in die Politik kommst, auch wie du deine Partei gefunden hast, weil das, wie du eben selber gesagt hast, wurde dir ja quasi dein Leben lang vorgelebt und mit einem echten Vollblut-Politiker, der sich auch bis heute ja nicht zu schade ist, seine wirkliche Meinung nicht nur zu sagen, sondern dafür auch einzustehen. Und bist aber dann auch in der MIT, also der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, unterwegs und Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats. Jetzt kommst du ja, also das ist ja, wenn ich mal das Klischee betrachte, so die MIT und auch der Junge Wirtschaftsrat wahrscheinlich noch ein bisschen extremer. Das sind ja Unternehmertreffen, so nenne ich es mal. Du kommst jetzt nicht aus der klassischen Unternehmerfamilie und trotzdem ist deine Politik, so nenne ich es mal, sehr, sehr wirtschaftslastig. Wie kam das und wie bist du darauf gekommen und warum stehst du da so für ein? Warum ist das so wichtig für dich?
Also zunächst mal ist es ja so, dass sowohl in der Mittelstandsunion als auch beim Wirtschaftsrat sich jeder engagieren kann und auch sollte. Kleiner Werbespoiler, der sich einfach für die Prinzipien unserer sozialen Marktwirtschaft engagieren und einsetzen möchte. Und der dafür bereit ist, zu kämpfen, in die Bresche zu gehen und auch dementsprechend für Aufmerksamkeit zu sorgen. Warum ist das so? Weil sich in den letzten Jahren was verändert hat. Wir haben einen Wirtschaftsminister, der ganz klar sagt, dass er die soziale Marktwirtschaft zur sogenannten ökologisch-sozialen Marktwirtschaft umdeklarieren möchte. Wenn man dessen Jahreswirtschaftsberichte liest, die eher einem Gruselkabinett gleichen. Im Jahreswirtschaftsbericht vor 2 Jahren hat schon drin gestanden, dass quantitatives Wachstum nicht mehr an erster Stelle stehen soll, sondern wir uns stattdessen an sogenannten Glücksindikatoren orientieren sollen. Also das sind einfach alles Sachen, Das ist kein Scherz übrigens, ne? Und das sind alles Entwicklungen, wo ich sage, die können einen einfach nicht kalt lassen und das dürfen wir nicht zulassen. Denn all das, was wir hier um uns herum sehen und alles, was wir haben, ist schwer und teuer erarbeitet und erwirtschaftet worden. Und uns geht dieser Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dieses Landes und der sozialen zunehmend verloren. Und das ist was, wo ich sage, da stehe ich freiwillig jeden Morgen nochmal früher für auf und versuche da einfach gegen zu kämpfen. Weil es ist ja richtig, wenn die Leute nach mehr Geld für Bildung rufen, nach mehr Geld für Verteidigung, nach mehr Geld für Klimaschutz, nach mehr Geld für Infrastruktur, Pflege, Bildung, all diese Dinge, das ist richtig, das brauchen wir auch. Aber keiner beschäftigt sich mit der Frage, wo es denn herkommen soll. Und wenn wir nicht mehr alles dafür tun, dass sich unser Mittelstand und die Industrien hier oder auch Felder, in denen wir weltweit führend sind, sowas wie die deutsche Automobilbranche oder der Maschinenbau, also auch Schlüsselindustrien identifizieren und stärken, wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir hier ein böses Erwachen haben, weil wir uns Staat in dieser Form nicht mehr werden lassen können. Und deswegen ist es wichtig, Politik zusätzlich so stark zu machen. Und das ist auch mein Ansporn. Das ist auch ein Anspruch, den ich an mich selber habe, weil ich weiß, dass es einfach Grundlage und Fundament für alles, wirklich für alles. Es ist immer so schön, dass hinter diesem Spruch ist, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Und er ist so wahnsinnig treffend und da ist einfach so viel Wahres dran. Ja. Und gerade als Deutschland können wir es uns nicht mehr erlauben, das zu tun, was wir gerade tun, einzelne Branchen, Industrien gegen die Wand zu fahren, den Mittelstand zu schwächen, statt ihn zu stärken, einfach uns miserable Rahmenbedingungen für unsere Gründer, also jeder, der mal hier, ne, so viel zum Thema Unternehmertum, jeder, der hier mal gründen möchte oder das getan hat, weiß, wovon ich spreche. Ich kann leider jeden verstehen, der sagt, ich gehe für sowas ins Ausland.
Mhm. Okay. Das sind ja harte Worte. Ich glaube, die sind mitunter aber auch wichtig. Ich habe dir eben gesagt, dass wir überwiegend auch Unternehmer hier im Podcast haben, was ich immer ganz interessant finde und warum aus meiner Sicht deshalb auch der Mittelstand so wichtig ist. Wir wissen alle, was nicht funktioniert, und jeder würde die Dinge, die du angesprochen hast, vielleicht mehr oder weniger stark, aber er würde die bejahen. Aber umso wichtiger ist es, dass der Mittelstand immer der ist, der es trotzdem schafft, weiterzukommen, neue Ideen zu haben, etc. Und was mich tatsächlich stört, ist, dass auch das immer noch abgegraben wird. Und der Mittelstand, der mit Sicherheit auch gesellschaftlich eine wichtige Rolle einnimmt, nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch als lokaler Förderer von Projekten, als Innovationstreiber etc., der wird halt immer weiter beschnitten und man fasst es am Ende zusammen mit die bösen Unternehmer. Und die Leute meinen, Amazon und Co., ohne jetzt da zu sehr ins Detail zu gehen, aber vergessen, dass die bösen Unternehmer vor Ort, dass die eigentlich sehr, sehr wichtig sind, in vielerlei Hinsicht. Das ist so.
Absolut. Und ich glaube auch, dass das Unternehmertum als Ganzes ganz dringend einen Imagewechsel braucht. So, und das fängt schon an in der medialen Darstellung, ne? Dass wenn du so einen Tatort guckst oder sonst irgendein Krimi, also der Böse, kann ich dir sagen, ist immer ein Kapitalist, ja, ist immer ein Unternehmer. Und das ist auch so das Bild, was wir den Kindern dann auch mitgeben, ne? in den Schulen oder durch andere Kontexte, aber insbesondere durch die mediale Aufbereitung. Ja, und das zieht sich dann so ein bisschen durch die Gesellschaft und bestärkt die bestehenden Probleme. Das heißt, dass man diese Wertschätzung, die in anderen Ländern, beispielsweise in der Schweiz, ja, einem Unternehmer gegenübergebracht wird, die haben wir hier gar nicht. Ich höre auch von ganz vielen, dass sie sagen, ich traue mich hier gar nicht, im großen Auto rumzufahren oder so. Ich mache es einfach nicht, weil ich dann schräg angeguckt werde, wo ich sagen würde, ich würde dir dein Auto auch noch waschen, ja, für das, was du hier leistest. Ne? Ja. Du hier schaffst und für die Steuereinnahmen, die du hier generierst, für die Kommune, also im Endeffekt wir gehen alle davon. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Das ist so richtig deutsch. Das habe ich von keinem anderen Land jemals mitbekommen. Finde ich persönlich wahnsinnig schade.
Ja. Hast du denn, wenn wir einmal bei dem Thema sind, hast du denn so ein Thema, wo du sagst, das müssen wir tun, damit wir das verbessern können? Also hättest du konkrete, vielleicht so die Caro Top 3 für bessere Rahmenbedingungen des Mittelstands, für neues Wachstum?
Ja, du warst jetzt gerade weg. Ich habe, wenn es jetzt um 3 konkrete Vorschläge geht, was der Mittelstand oder was jetzt auch Industrie und Wirtschaft bräuchten. War das das?
Exakt das, ja. Guck mal, wunderbar.
Okay,
ja.
Okay. Erstmal ganz konkret runter mit Steuern und Abgaben. Also ich persönlich bekomme schon den absoluten Nervenkitzel, wenn ich jetzt wieder höre, dass die Sozialdemokraten 2025 mit 15 Euro Mindestlohn in Wahlkampf machen werden, starten werden. Das kannst du marktwirtschaftlich überhaupt nicht darstellen. Da zerschießt du ganze Branchen mit. Also besser, ne? mehr Brutto vom Netto vom Brutto zu haben, als ständig Rufe nach neuem Mindestlohn, nach einem immer höheren Mindestlohn. Das sind für mich einfach, das ist ein Bauchschmerzthema für viele Unternehmer, für viele, viele Branchen. Zweitens, wir reden seit vielen Jahren über Demokratie, über Bürokratie. Sorry, ich baue gerade ab, ich muss gleich ein bisschen schneiden, weil ich gerade ein bisschen bin abgelenkt hier von der anderen Seite. Zweites Thema, Bürokratieabbau, worüber wir seit vielen Jahren sprechen. Ich habe persönlich den Eindruck, es wird mit jedem Jahr mehr und nicht weniger. Ja, also wir sprechen immer darüber. Die Verbände haben letztes Jahr 450 Vorschläge vorgelegt, ganz konkrete. Von denen sind wiederum nur 10% im sogenannten Bürokratieentlastungsgesetz gelandet. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben, liegt alles auf dem Tisch, ist alles vorgegeben. Also Bürokratie kostet deutsche Unternehmen mehr als Forschung und Entwicklung. Und das sind Zahlen, die uns interessieren sollten. Drittens, ich mach 4 Punkte, okay? Weil die anderen sind mir natürlich sehr, sehr wichtig. Drittens, dass wir darüber sprechen, wie wir Arbeitsanreize schaffen können. Weil es geht immer nur um Transferleistungen und wir sprechen immer über soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit heißt aber in erster Linie auch über diejenigen zu reden, die dafür sorgen, dass diese Sozialleistungen überhaupt bezahlt werden können. Das heißt, darüber zu sprechen in Zeiten des Bürgergeldes, wie bekommen wir wieder mehr Menschen in Arbeit, wie kommen wir aus dieser sozialen Hängematte raus, ne? Und wie pampern wir weniger. Natürlich soll immer denjenigen geholfen werden, die sich selber nicht helfen können, aber diejenigen, die einfach nicht wollen, müssen eben mit spürbaren Sanktionen rechnen und eben mit dementsprechenden Folgen auch für sich und ihr Leben. Und der vierte Punkt, wahrscheinlich noch der mitunter wichtigste: Wir brauchen so einen Change irgendwie im Mindset, weil das, was wir gerade haben, es gibt so viele Ansätze zum Lösen von Wachstumsbremsen, wie wir sie jetzt auch eben schon kurz skizziert haben. Wir wissen das alles, Habeck weiß das auch. Aber du musst sowas auch wollen. Also es muss auch politisch gewollt werden und es muss gesellschaftlich gewollt werden. Ich habe stark den Eindruck, dass wir in diesem Narrativ verhaftet sind, was uns auch, ob es jetzt von so einer Ulrike Herrmann ist, also die zu den besten Sendezeiten durch die Talkshows tingelt und erzählt, dass Wachstum und Klimaschutz nicht miteinander vereinbar seien. Ne, das ist ja so, das wird ja ganz stark geframed, also dass alles, was mit Unternehmertum zu tun hat, per se schlecht ist, weil es schlecht für Klima und Umwelt ist. Dass wir uns davon lösen müssen. Das heißt, sowohl Gesellschaft als auch der ganze Bildungssektor und eben auch die Politik müssen das auch wollen. Wir müssen sich dazu bekennen und sagen, wir stehen dafür ein, das ist genau das, was wir möchten. Wir müssen diese soziale Marktwirtschaft, so wie wir sie kennen und den Wohlstand, den wir durch sie erreicht haben, auch erhalten wollen.
Ja.
Und das sind 4 Punkte, nochmal zusammenzufassen, einmal Steuern und Abgaben runter, weil wenigstens hier sind wir ja Spitzenreiter im europäischen Vergleich. Punkt 2, deutlich weniger Bürokratie. Punkt 3, Arbeitsanreize schaffen, vor allem in Zeiten eines gravierenden Fachkräftemangels. Also mehr als 2 Millionen offene Stellen in Deutschland. Jedes zweite Unternehmen kann seine Stellen nicht oder zumindest teilweise nicht besetzen. Und 4., es fängt alles hier oben an, alles im Köpfchen. Wir müssen das auch wollen und uns auch zu Wachstum und Stärke bekennen wollen.
Ja. Und dann schließt sich da der Kreis wahrscheinlich zu dem, was du eingangs oder was wir eben eingangs schon mal gesagt hatten, dieses aus der persönlichen Komfortzone raus. Ne? Also wenn ich was im Kopf ändern will, dann muss ich halt auch was dafür tun. Es hilft nicht nur, dass wir zwei beide jetzt hier im Podcast sitzen und sagen, ja, wir müssen es tun, sondern...
War sehr nett.
Ja, nein, so meinte ich das gar nicht, sondern das auch zu machen. Und ich glaube, wenn ich das sagen darf, an uns zwei beiden liegt es wahrscheinlich nicht. Also wie es so klingt, was du gemacht hast und was du selber gesagt hast. Persönliche Komfortzone ist jetzt nicht meine Stärke, deine scheint es auch nicht zu sein. Und dann ist es doch gut. Ja. Und in diesem Kontext hast du ja auch mal ein Buch geschrieben. Und das Buch heißt Schwarz auf Grün, was die schweigende Mehrheit umtreibt, für eine neue Politik der Mitte. Und jetzt klang das eben für mich so, als hättest du gar keine Langeweile gehabt bisher in deinem Leben. Und für mich ist Buchschreiben immer so, man hat irgendwie was erreicht und dann sagt man irgendwo, nee, jetzt schreibe ich mal ein Buch. Und bei dir ist das Buch aber in einer absoluten Hochphase sozusagen entstanden, wenn ich das so richtig rekapituliert habe. Wie bist du auf die Idee gekommen? Was war der Anstoß und vor allen Dingen, was war dein Ziel? Und wie hast du es geschafft, dich da zu motivieren? Weil das ist ja auch, also wenn ich sage schon mal aus Spaß, ich schreibe mal ein Buch drüber, wüsste gar nicht, wie ich anfangen soll. Also wie ist das denn gekommen?
Ja. Genau, also ich erzähle abschließend noch total gerne kurz was zu Schwarz auf Grün. Das ist ja der Titel meines ersten Buchs gewesen, ich sitze gerade am zweiten. Das ist 2021 erschienen, und zwar im Wahlkampfsommer, also im Sommer des Bundestagswahlkampfes, weil damals ja auch in der Debatte war, wir haben ein großbürgerliches Lager gehabt, was aber ja nachhaltiger und grüner werden wollte. Das war bevor alle gemerkt haben, dass die Grünen eigentlich nur eine Verbotspartei sind, dass sie auch die Melonenpartei sind, als sie Strauß schon damals bezeichnet hat, aus dem Grünen in das war, wo ich damals schon gesagt habe, es ist nicht alles Gold, was grün glänzt. Passt auf, was ihr euch mit den Grünen einkauft, wenn ihr euer Kreuzchen macht, weil ihr ein bisschen nachhaltiger werden möchtet, wird ein böses Erwachen geben. Deswegen auch der Titel Schwarz auf Grün, ja, ganz bewusst gewählt gewesen. Und ja, ich würde mal sagen, leider ist vieles von dem, was ich prophezeit habe, eingetreten. Ne, dass ich damals auch schon gesagt habe, die Grünen haben so einen Erziehungsduktus, sie glauben, dass sie die besseren Menschen sind, dass nur sie die einzig richtigen Antworten auf die große Frage der Zeit haben, auf den Klimawandel. Ja, und dass ich da gesagt habe, so kann das wird nicht funktionieren, denn auch Klimaschutz geht immer nur mit der Wirtschaft zusammen, mit den Unternehmen zusammen und nicht gegen sie, nicht an ihnen vorbei. Ja, und das war auch so eine Kernaussage meines Erstlingswerkes und mir hat dieser Prozess auch viel Freude gemacht. Klar war er anstrengend, aber ich fand es einfach ein sehr wichtiges Thema und hatte auch großen Spaß dran, das Buch ausgerechnet im Sommer des Bundestagswahlkampfes herauszubringen, weil damals waren wir uns alle noch ziemlich sicher, dass es Schwarz-Grün geben wird. Wie das Ganze ausgegangen ist, wissen wir, es ist die Ampel geworden. Das war jetzt ein Experiment, was hoffentlich 2025 ein Ende haben wird.
Was dann in deinem Sinne und im Sinne vieler vielleicht korrigiert wird. Caro, ich sage auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir hätten deutlich länger machen können, müssen aber beide weiter und vielleicht schaffen wir eine zweite Runde bei Zeiten einzurichten. Vielleicht nach der Bundestagswahl oder kurz vorher und dann hören wir, was wir glauben, was passiert.
Das machen wir, Daniel. Ganz viele Grüße in Niederrhein.
Herzlichen Dank, bis bald. Ciao.